Schlagerradio Podcast.
Mein Gast heute ist Strafverteidiger. Sein prominentester Mandant augenblicklich ist der Rapper Bushido. Seit mehr als 2 Jahren vertritt er ihn in der Nebenklage am Berliner Landgericht im Prozess gegen den Clanchef Arafat Abu Chaka und seine 3 Brüder. Herzlich willkommen, Steffen Schappe. Bushido und Abu Chaka waren lange ein Team. Der Clanchef war sein Manager, als der Rapper dann raus wollte aus dieser Geschäftsbeziehung, die waren ja auch befreundet, dann soll es zum Eklat gekommen sein. Das ganze Thema wird jetzt in Berlin vor dem Landgericht verhandelt. Und wenn man sowas hört und ich Sie als Anwalt sehe, frage ich mich natürlich, wie kommt man an so ein prominentes Mandat Bushido?
Empfehlung?
Ist das aber wirklich ein reines Empfehlungsmandat?
Das war ein reines Empfehlungsmandat.
Ja, wer hat ihn empfohlen?
Ja, das ist ja mittlerweile bekannt, Peter Rosberg.
Ja.
Der kannte mich, glaube ich, aus diesem Rockerverfahren, in dem ich vorher ein paar Jahre saß. Und Herr Ferschischi, wie man Bushido eigentlich in echt nennen müsste.
Bürgerlicher Name.
Genau, das andere ist sein Künstlername. Der suchte einen Anwalt, der nicht seinen Sitz in einer Gegend hat, wo die üblichen Anwälte von den sogenannten, in Anführungsstrichen, Clans.
Wo sitzen die denn?
In der Meinecke-Straße.
In Berlin, ja. Charlottenburg. Aber Sie sitzen nicht weit weg davon, auch in Charlottenburg.
Ja gut, aber das hat sich dadurch ergeben, dass wir dorthin umgezogen sind mit dem Büro.
Wie ist das? Sie lernen jemanden wie Bushido kennen, das ist ja an sich ein lockerer Typ. Ist man da sofort per Du mit den Mandanten?
Nein,
oder?
Wir sind bis heute per Sie und das ist wichtig in meinem Beruf. Ich glaube, die Mandanten, mit denen ich per Du bin, die kann ich an einer Hand abzählen.
Ja.
Eine professionelle Distanz ist einfach wichtig. Einerseits für ihn, andererseits für mich. Es gibt ja dieses geflügelte Sprüchlein, du Arsch, sagt sich leichter als sie Arsch.
Es gibt ja Kollegen von Ihnen, Burkhard Benneken beispielsweise, der sagt, ich duze meine Mandanten, hab damit überhaupt kein Problem.
Den kenne ich nicht, den Kollegen.
Aber schon mal von ihm gehört sicherlich, bekannter Strafverteidiger.
Durch die Mail ihrer Mitarbeiterin habe ich mal geguckt. Ach ja,
die gibt es auch noch.
Bösen.
Genau. Der war, glaube ich, auch mal der Anwalt von Arafat Abu Chaka. Wie arbeiten Sie sich eigentlich in so Mandanten ein? Also Sie kriegen dann irgendwo diese Klage auf den Tisch und Sie sehen, das ist der Themenkomplex. Jetzt muss man ja auch diesen Mandanten Bushido verstehen. Sie googeln.
Nee, da muss ich nicht googeln, ich rede mit meinen Mandanten.
Ja.
Das Problem ist hier aber, es ist ein laufendes Mandat, da kann ich nicht so aus den Vollen schöpfen.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Ja,
aber ich frage trotzdem, Sie sagen,
sagen wir mal, nicht. Grundsätzlich ist es so, mit Mandanten ist ja nicht der einzige Mandant, der bekannt ist, aber persönliches Gespräch ist wichtig.
Mhm.
Natürlich ein bisschen Hintergrundinformationen, aber ja, Rap ist wie bei Schlager nicht meine Welt.
Ja.
Da muss ich mich erst dran gewöhnen.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Ja, ja, das ist ja völlig okay.
Genau, aber letztlich ist es ja egal, ob Rap oder Schlager oder ob Bushido oder wer auch immer. Nee. Sachverhalt ist Sachverhalt und Gesetz ist Gesetz.
Ja, klar.
Na? Und das Gesetz lässt sich natürlich interpretieren in verschiedene Richtungen, sonst wird es keine Gerichtsverhandlung geben.
Zu mir kam Herr Ferschischi, nicht als Bushido, sondern als Herr Ferschischi und so behandle ich ihn auch.
Ja.
Er ist der Mandant wie Otto Müller oder Eva Meyer. Die werden alle gleich behandelt.
Also da ist nicht so mal dieser Respekt vor dem Star oder so.
Überhaupt nicht. Ich habe, sagen wir mal, andere Mandanten, die, berüchtigter sind als er. Und
aus dem Rocker?
Nein, das nicht so. Noch andere. Mhm. Das kann man googeln, aber
sagen Sie es doch, wenn muss ich die Hörer
stand, ja nicht. Glaube ich, auch im Tagesspiegel. Mhm. Die Älteren kennen ihn noch, Carlos.
Und, ja, der Terrorist, der wäre ich später noch dazu gekommen.
Ja, der zum Beispiel, das sind ganz andere.
Es gibt ja Leute, die sagen, in ihrem Metier, ein Strafverteidiger muss beißen wie Salzsäure. Quatsch.
Aus meiner Sicht, ja.
Warum?
So würde ich nie arbeiten.
Warum?
Naja, das ist eine gewisse Berufsauffassung. Man ist dazu da, dass dem Mandanten geholfen wird im Strafverfahren, er soll ein faires Verfahren bekommen. Weil Sie wissen auch, als Verteidiger, manchmal ist es aussichtslos zu verteidigen, weil wenn jemand zum Beispiel mit der Tatwaffe in der Hand festgenommen wird, kann man nur noch gucken, ob man die mildestmögliche Strafe für die Geschichte bekommt. Wenn es streitig ist, dann kann man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben, aber man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Man trifft Richter 2-mal im Leben, den Angeklagten nicht immer wieder. Ne? Und man muss ja auch gucken, dass man in so einem Prozess keine Fehler macht. Und wir sind alle fehlbar. Ja, und es gehört viel Überlegung dazu. Und manchmal ist die Ruhe der bessere Ratgeber. Hinsetzen, Arme verschränken, zuhören.
Ja.
Ich glaube, in dem aktuellen Verfahren hat mich noch keiner ausflippen sehen. Warum? Bringt doch nichts. Hinsetzen, zuhören.
Abu Chaka, Bushido, der Prozess augenblicklich vor dem Berliner Landgericht, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Da geht es ja unter anderem darum, es gibt so Vorwürfe, kann man überall nachlesen. Also das, was wir hier sagen, ist nichts Geheimes und alles auch schon weitgehend bekannt. Bushido sagt, ich bin im Büro meines ehemaligen Geschäftspartners eingesperrt worden, bedroht worden, misshandelt worden. Und ich sage Prozess voller Widersprüche, denn plötzlich ist ja so ein Mitschnitt aufgetaucht, der angeblich beweisen soll, dass das alles gar nicht so gewesen ist. Da stelle ich mir natürlich so als Außenstehender die Frage, wer hat nun die Wahrheit gesagt? Stellen Sie sich die gleiche Frage?
Ja, die Frage muss ich das Gericht stellen. Hm. Ja, also ich habe dazu eine Position, die habe ich auch in der Hauptverhandlung verteidigt und dabei habe ich auch bei, ich kann das hier gerade auf dem Monitor verfolgen und sehe hier so ein Audio-Dinger, für mich bis dahin Fremdworte. Also die kannte ich nur aus dem Physikunterricht, aber damit wird sich ein Sachverständiger beschäftigen, ob die Datei echt ist oder nicht.
Mhm. Was macht man eigentlich als Anwalt, jetzt mal unabhängig von diesem aktuellen Fall, wenn man merkt oder der Bauch sagt, der Mandant könnte lügen?
Das muss der Mandant selbst wissen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Kollegen das so machen werden. Die werden ihrem Mandanten erklären, hier, das ist der und der Sachverhalt, war es so? War es nicht so, erzählen Sie, es bleibt unter uns, so ist es. In der Regel werden es Anwälte so handhaben, dass das, was gesprochen wird, im Raum bleibt.
Ja.
Da darf nichts nach draußen dringen, das ist unsere Pflicht. Darauf muss sich der Mandant unbedingt verlassen können. Ja, und wenn ich weiß, er lügt, naja, dann ist das sein Ding. Ich kann da nur sagen, wenn Sie am Ende dafür verurteilt werden, können Sie niemandem dafür die Schuld geben.
Der Strafverteidiger Benneken, ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, der hat mal gesagt, er war auch hier zu Gast vor über einem Jahr, hat gesagt, ach, wissen Sie, der größte Feind des Anwalts ist der eigene Mandant.
Das ist so ein Spruch, den manche Kollegen verwenden, aber das sehe ich nicht so.
Ja.
Ich kann mich an wenig Mandanten erinnern, mit denen ich nicht grün auseinandergegangen bin. Mit den meisten komme ich wunderbar klar. Ich glaube, der Kollege meinte damit was anderes. Wir haben die Akte, wir haben den Mandanten und wir müssen gucken, ob das passt oder nicht passt. Mhm. Am Ende ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Man kann ihm raten, sagen Sie was dazu, sagen Sie nichts dazu. Manchmal ist Schweigen einfach besser.
Mhm.
Ja, und manchmal ist Reden Gold.
Ist so ein Strafverteidiger so eine Art Therapeut?
Sagen wir mal so, wenn man es lange macht und in bestimmten Sachverhalten hat man schon fast so eine Sozialarbeiter- oder Therapeutenstellung.
Mhm. Ja. Wo Sie auch sagen, Mensch, guck mal.
Ja, ist die Berufserfahrung, ja, die das mit sich bringt. Ja. Man weiß ja nach 20 Jahren, worauf es im Gerichtsprozess ankommt. Und die Gerichte wechseln, die Richter wechseln, alte, liebgewonnene Richter gehen in Ruhestand, dann haben sie neue, junge Staatsanwälte, die dann so forsch immer mal Mord anklagen und dann bleibt am Ende nicht viel übrig.
Ja. Sie haben eine Mandantschaft, bei der manche, vielleicht auch die Hörer, die Nase rümpfen, sagen, ah, der hat Rocker vertreten und jetzt so ein Rapper. Trifft Sie das irgendwo oder sagen Sie, das ist eher ein spannenderes Feld als...
Ja, ich habe ja das Taschenrecht. Ja, na klar, ein Taschendieb, das ist eine kleine Sache. Mhm. Auch der hat seine Gründe, seine Tat begangen zu haben. In der Regel macht so ein Dieb das ja nicht aus Spaß, sondern entweder braucht er dringend Geld. Es hat seine Gründe, es gibt auch andere Beweggründe, aber ja, natürlich ist ein großes Mandat sicherlich spannender, aber es ist auch deutlich anstrengender.
Das Große ist anstrengender als das Kleine.
Ja, natürlich.
Ja, in der Komplexität.
Komplexität, Aktenumfang, es passiert ja jeden Tag irgendwas Neues und wenn dann, wie hier zum Beispiel, neue Sachen auftauchen, die Sie vorher nicht kannten, dann müssen Sie erstmal mit umgehen.
Ja, jetzt wird untersucht, ist dieser Mitschnitt, der da aufgetaucht ist, ein MP3-File, ist das jetzt echt, ist es manipuliert? Ich kann sagen, als Radiomann, gewisse Dinge kann man manipulieren, aber irgendwo sind da natürlich auch... Grenzen gesetzt und ich bin gespannt, was gerade bei diesem Audio-File am Ende rauskommt. Unterm Strich geht es ja immer darum, Herr Choppe, die Wahrheit rauszufinden und ich sage ja immer, sowas wie Wahrheit gibt es ja nicht, es ist ja viel Interpretation. Ja? Wo ist das eine Grauzone? Ja? Letztlich geht es um, passt es zum Gesetz oder passt es nicht?
Naja, die Aufgabe des Strafprozesses ist ja, so nah wie möglich an die Wahrheit zu kommen. Die Richter, das sind in der Regel bei solchen großen Prozessen 3 Berufsrichter und 2 Schöffen, manchmal noch Ergänzungsrichter, Ergänzungsschöffen. Die müssen ja aus dem, was in der Hauptverhandlung passiert, ihre Meinung sich bilden und das Urteil später beraten. Die Schöffen kennen die Akte nicht und das ist halt die Kunst des Strafverteidigers, den Aktenteil, der vom Gericht vielleicht nicht aufbereitet wird, zu versuchen, in die Hauptverhandlung zu bringen, Zweifel zu säen an der Glaubwürdigkeit von bestimmten Zeugen, weil es gibt ja diesen Spruch nicht für umsonst. Nirgend wird so viel gelogen wie vor Gericht. Ne? Und das ist eine Berufserfahrung, es wird viel gelogen.
Es ist aber, es klingt sehr spannend wie so ein Strategiespiel, ne? Sie überlegen, welcher Zug kommt als nächster.
Ja, das macht sicherlich jeder Kollege. Das entwickelt sich im Berufsleben. Sie merken irgendwann, worauf es ankommt und was man besser weglässt.
Was lässt man denn besser weg?
Naja, sagen wir mal so, persönliche Befindlichkeiten. Was ich empfinde, hat niemanden zu interessieren. Ja, ich kann mir meine Meinung bilden über bestimmte Sachen, aber die muss ich ja nicht immer in Gerichtsverhandlungen breittreten.
Ja. Frage an Sie, Steffen Schoppe, wie gefährlich ist das Leben eines Strafverteidigers?
Naja, was soll ich dazu sagen? Man kann gewisse Befindlichkeiten haben und Empfindungen, aber ich mache mir keine Sorgen.
Also ich sag mal, wenn man die Clans auf der anderen Seite, drohen die mal oder ist das...
Sagen wir mal so, Klappern gehört zum Handwerk. Sicherlich fallen mal unpassende Bemerkungen, Beleidigungen und so. Aber das muss links reingehen, rechts wieder raus. Das ist der Job. Ich bin der Fürsprecher für meinen Mandanten, für den habe ich das Mandat wahrzunehmen. Und wenn man immer sagt, Clans, ein blödes Wort, passt eigentlich nicht.
Sondern?
Aber die Personen, die man dazu rechnet, ja, sind auch nur Menschen. Die haben auch Befindlichkeiten und ihnen geht was gegen Strich. Vielleicht finden sie manche Sachen nicht in Ordnung. Und ja.
Welches Wort statt Clan nutzen Sie?
Ich habe dafür eigentlich kein Wort. Wird ja versucht, irgendein Wort dafür zu finden.
Großfamilie. Klar,
ja, aber kriminelle Großfamilie inkludiert aber alle Familienmitglieder. Auch die, die nicht kriminell sind.
Total,
ja, und in der Regel ist die Mehrheit der Familienmitglieder eben nicht kriminell. Und ich finde, das ist eine Stigmatisierung, die sich eigentlich nicht gehört. Nur weil man beispielsweise Abu Chaka heißt, muss man ja nicht kriminell sein.
Ja, da stimme ich Ihnen sogar zu.
Und die gerade angeklagt sind, für die streitet immer noch die Unschuldsvermutung. Die sind angeklagt, etwas gemacht zu haben, ob es dann tatsächlich so war. Das muss das Gericht am Ende befinden. Ja, und deswegen bin ich da etwas vorsichtig und ich kenne auch Leute mit dem Nachnamen, die definitiv nicht kriminell sind.
Waren Sie immer so oder ist das im Laufe der Jahre so gekommen, dass Sie sag mal, durch die Erfahrung des Lebens ruhiger geworden sind?
Na, sagen wir mal so. Am Anfang sind Sie natürlich als unerfahrener Anwalt ängstlich. Ja, man bewegt sich da auf einer großen Bühne und ich hatte das Glück oder Pech, wie auch immer man das sieht, gleich am Anfang in einem sehr großen Terrorismusverfahren zu sitzen. Schon als Referendar habe ich da 30 Tage gesessen.
Stichwort Carlos.
Ja, das war jetzt nicht Carlos, sondern Johannes Weinrich. Aber da sind sie mit einer Materie befasst. Die Akten füllen heute noch einen halben Keller, weil ich sie nicht wegwerfe. Damals war halt alles noch auf Papier. Das ist eine Unmenge zu lesen, das muss man verstehen, geschichtliche Zusammenhänge. Und dann sitzen sie auf so einer großen Bühne, Riesenpresse, Echo und sie müssen sich da verkaufen. Das ist natürlich etwas anders und da wird man ruhiger mit der Zeit. Und wenn sie gleich so groß anfangen, kann es ja kaum noch größer werden, muss ich einfach mal so sagen. Ja,
klingt nachvollziehbar. Der kreativste Job der Welt, hat mein Kollege von Ihnen gesagt.
Ja, kreativ.
Klingt für mich ein bisschen so, ich biege mir so das Ding zurecht, dass es passt. Ja, ja.
Das kann ja jeder Kollege sehen, wie er es will. Ich habe eine Akte, ich habe einen Mandanten, ich habe einen Anklagevorwurf, dann guckt man sich das an und dann überlege ich doch über den Zeitpunkt des Urteils hinaus, der wird möglicherweise verurteilt, was droht dem? In der Regel ist es bei mir, ich habe ja viele Kapitalstrafsachen, sind immer lange Strafen und alle wollen mal irgendwann wieder aus dem Gefängnis kommen. Und je weniger man bekommt, desto besser, natürlich. Die geschädigt sind, finden das nicht so toll, aber das ist meine Aufgabe. Und dann muss ich natürlich gucken, dass der sich schon in der Hauptverhandlung so benimmt, wenn ich weiß, er wird sowieso verurteilt, dass selbst wenn er lebenslange Haft bekommt, die so kurz wie möglich ist.
Ja.
Am besten ist es, wenn man nach 15 Jahren wieder rauskommt.
Das ist schon richtig lange.
Ja gut, aber eben viele Kollegen machen nur bis zur Rechtskraft des Urteils und die Vollstreckung hinterher nicht mehr. Ich mache es in den meisten Fällen schon so, dass ich doch noch darüber hinaus verhandle.
Also wenn es um Sicherungsverwahrung geht und so weiter.
Ja, Sicherungsverwahrung ist ja fast das Schlimmste, was wir haben. Weil da rauszukommen ist fast unmöglich. Das ist fast unmöglich, weil häufig sind es psychiatrische Auffälligkeiten, Persönlichkeitsstörungen, die kriegen sie ja nicht weggezaubert. Und Therapie, sind wir ehrlich, ob die immer hilft und am Ende jemanden zu einer ungefährlichen Person macht, ist schwer. Und deswegen, unsere Sicherungsverwahrungen sind alle fast am Anschlag voll.
Wenn ein Angeklagter Sie fragt, Mensch, Herr Zschoppe, Sie als mein Anwalt, mit was muss ich rechnen? Und Sie sagen, da kommen 8 Jahre raus, nachher sind es 12. Kann es sein, dass er am Ende sagt, Sie haben mich belogen, betrogen, jetzt bedrohe ich Sie?
Ich muss mal zurück überlegen, ob ich sowas jemals hatte. Ich lag schon mal falsch, sicherlich bei der Prognose. Das war aber ganz am Anfang, weil da fehlt die Erfahrung. Mhm. Aber wenn Sie dann eine Weile in dem Job sind, haben Sie so ein ungefähres Gespür dafür. Das Rocker-Mandat war das beste Beispiel dafür. Der saß vor mir und sagt, ja, ich habe zwar Anwälte, aber den traue ich nicht, das sind Clubanwälte. Was droht mir denn hier? Und dann habe ich mir das mit ihm angesehen. Ich sage, Sie sind doch auf dem Video drauf. Ja. Ich sage, lebenslang. Was ist denn lebenslang? Ich sage, na mindestens 15 Jahre Knast. Sie sind noch Rocker dazu. Dann sitzen Sie schon mal 18, organisierte Kriminalität. Das dauert, dauert, dauert. Und da können Sie wenig gegen machen. Ja, was kann ich Ihnen da tun? Ja, sage, entweder Sie sagen aus gegen Ihre Kumpels und haben die Chance, 46b zu bekommen. Das ist die Kronzeugenregelung. So war es dann am Ende auch. Nach 5 Prozessjahren hat er 12 Jahre bekommen. Wegen der Überlänge des Verfahrens und ein paar krummen Sachen in dem Verfahren hat er 2 Jahre geschenkt bekommen und ist dann nach 6 Jahren und 7 Monaten, glaube ich, aus der Haft entlassen worden. Das ist eine erfolgreiche Verteidigung. Der Rest ist mit lebenslanger Haft davon gegangen.
Inwieweit kann man eigentlich dealen mit den Staatsanwälten und am Ende muss ja der Richter auch zustimmen. Wie viel Spielraum ist da?
In solchen Sachen wird nicht gedealt. Mhm. Ja, also da macht entweder, also schon zum einen die Staatsanwaltschaft nicht mit, die waren hier in diesem Rocker-Verfahren ganz klar. Die haben zu meinem Mandanten gesagt, springen Sie ins kalte Wasser, dann können Sie am Ende was gewinnen. So ist es auch gelaufen. Das Gericht macht keine Versprechungen.
Ja.
Und dann ist es die Kunst des Verteidigers zu sagen, wenn Sie Aussagen machen, dann muss das stimmen. Wenn Sie beim Lügen erwischt werden, können Sie sich einsagen. Und so war es hier. Er hat am Ende 12 Jahre bekommen, ist zwar wegen Mordes verurteilt worden, aber ist eben nicht mit lebenslanger Haft rausgegangen, sondern war nach fast 7 Jahren wieder draußen.
Im Gerichtssaal die 4 Seiten, also die beiden Anwälte für die jeweilige Partei, der Staatsanwalt und der Richter. Und ich stelle es mir, da seid ihr so gegeneinander und ich stelle es mir manchmal so vor, naja, der Prozess ist da mit aller Härte, der Prozesstag zu Ende und dann trifft man sich abends irgendwo in der Kneipe und lacht und hat Spaß miteinander. Ist bei Politikern so? Ist das bei Ihnen in Ihrem Metier auch so?
Sagen wir mal so, manche kennt man dann irgendwann persönlich, manche sind ja fast Nachbarn, ja. Man kennt ja viele, man weiß, wo die leben, weil man ihnen beim Einkaufen über den Weg läuft oder man trifft pensionierte Richter. Es ist eigentlich aus meiner Sicht immer eine professionelle Distanz, die bleibt und man muss das auch respektieren. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, ich kenne zwar ein paar Staatsanwälte und Richter, aber ich treffe mich mit keinem abends auf ein Bierchen irgendwo. Ja, also das würde ich auch dem Richter nicht zumuten, weil sowas würde ich auch dem Richter vorwerfen. Ja, das muss ein Richter für sich entscheiden und ein Staatsanwalt auch. Und ich glaube, die sind bei uns alle so professionell, dass sie das nicht tun würden.
Sie vertreten Bushido im Prozess gegen Abu Chaka vor dem Berliner Landgericht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, Konflikte sind da vorprogrammiert, oder?
Ja, na, selbstverständlich.
Geht das mal unter die Gürtellinie?
Ach, das ist schon oft genug gegangen. Aber ja. Sagen wir mal so, mit den meisten Kollegen im Saal, es hat sich auch schon durch das Rocker-Verfahren so entwickelt, die meisten, die grüße ich nicht mehr, die grüßen mich nicht mehr. Das ist so ein Kindergarten geworden.
Wirklich? Also ja, unter Kollegen?
Ja, das ist wirklich leider so ein bisschen traurig. Wir treffen uns zwar manchmal bei Fortbildungsveranstaltungen, dann ist so ein bedingter Burgfrieden. Aber seit diesem Rocker-Verfahren bin ich halt anscheinend irgend so ein Paria oder Nestbeschmutzer. Jetzt in dem Verfahren gegen Herrn Abu Chaka ist es so ein bisschen ähnlich, ja, im Saal, aber eigentlich jeder macht seinen Job und mit manchen Kollegen, mit denen ich mich da drinne laut fetze,
ja,
spreche ich aber dann trotzdem am Rand immer mal ein vernünftiges Wort.
Es gibt ja Fälle bei Steuerberatern, hat man das vielleicht auch bei Anwälten in einem anderen Bereich, dass jetzt mal an diesem Beispiel, da argumentieren sie gegen Abu Chaka, dass die Leute dann irgendwann kommen, Jahre später und sagen, Mensch, Sie haben damals so gut gegen mich argumentiert, können Sie heute für mich arbeiten? Machen Sie sowas?
Müsste ich jetzt mal überlegen. Ja, also im Verfahren war es ja jetzt hier so lustig. Das gibt ja im Netz bei YouTube ein paar Leute, die so ziemlich gegen mich geschossen haben. Und dann hat man meine Google-Bewertungen gestürmt und wie viele negative, da stehen Bewertungen drin zu Sachen, die ich in meinem Leben nie gemacht habe, aber na gut, okay. Mhm. Aber das muss man sportlich nehmen, ich habe es gar nicht gewusst, bis mich jemand darauf aufmerksam machte. Dann kamen aber schon Mandanten, die gesagt haben, wer so viele Feinde hat, muss hier irgendwas richtig machen.
Ja,
und auch, muss ich sagen, lukrative Sachen und wir wissen, Vertrauensvorschuss habe ich dann schon und naja. Das müssen wir einfach aushalten.
Ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, so dieser der Umgang untereinander, also man trifft sich abends in der Kneipe und so weiter. Ein Journalistenkollege hat mir letztlich mal erzählt, beim Bier übrigens, als Prozessbeobachter in einem Prozess, sagt er, das ist absurd, der Richter sieht den Angeklagten und sagt, Mensch, coole Sneaker haben Sie an. Ja, passiert sowas tatsächlich, also dass man so am Rande so ganz locker miteinander spricht?
Das passiert. Mhm. Manchmal ist das auch, glaube ich, so ein bisschen psychologische Taktik, weil die Vorsitzenden, wir sind alle nur Menschen.
Ja.
Und dass eine Straftat begangen wird, ist ja nicht immer so, dass eine ewig lange Planung vorher ist. Sondern manchmal sind es Affekttaten, die sind plötzlich entstanden. Und wie zum Beispiel, ich habe es gerade aktuell in Europin mit so einem Raserfall, da sitzt ein junger Mann, der ist da angeklagt und der hat vorher in seinem Leben noch nie was falsch gemacht. Der hat was getrunken, Momentversagen, fährt mit einem fetten Auto und fährt zwei Menschen tot und die eine war schwanger davon. Sowas ist grausam. Und der Richter ist trotzdem immer korrekt mit dem jungen Mann, obwohl klar ist, dass er die Tat begangen hat. Da wird wirklich geguckt, dass eine Tat- und schuldangemessene Strafe gefunden wird und darüber nicht vergessen, dass es dennoch ein Mensch ist, der einen Fehler gemacht hat und der da möglicherweise lebenlang für büßen muss. Ja, den Toten hilft es ja nicht mehr. Das ist ja das Schreckliche, dass immer dann, wenn wir Tote in solchen Mandaten haben, es ist grausam für einen Anwalt, sich sowas angucken zu müssen. Ich bin kein Mediziner, aber die Bilder sind, die haben sie jahrelang im Kopf.
Mhm.
Die haben sie jahrelang im Kopf und das haben auch Richter und auch Richter wissen, das sind alles Menschen.
Gibt es aber auch taktlose Richter, wo sie sagen, boah, das war jetzt unter der Gürtellinie?
Ja, sowas gibt es auch, aber auch das sind menschliches Versagen und ja. Manchmal passt das einfach nicht. Auch manche laxen Bemerkungen. Aber die meisten Richter, die Vorsitzende sind so erfahren und so cool. Die wissen genau, was sie tun. Die sitzen ja immer auf diesem Katapult. Jetzt kann es passieren, ich werde wegen Befangenheit abgelehnt.
Und Sie haben auch mal gearbeitet für den Top-Terroristen Carlos. Carlos der Schakal. Der Mann ist aber in Haft jetzt. In Frankreich, glaube ich, ne?
Seit 1994.
Genau, und trotzdem haben Sie noch Kontakt.
Ja, ich habe ihn verteidigt in Paris 2011. War ein sehr langer Prozess. Ja, der sitzt dort im Gefängnis und wir telefonieren relativ regelmäßig miteinander. Also er ruft mich an.
Geschäftlich oder nach dem Motto, ich find meinen Anwalt nett?
Ja, anscheinend ja.
Ja, und finden Sie ihn auch nett?
Sagen wir mal so, er hat mir nie was Böses getan. Mhm. Ich weiß ja, was er gemacht hat und wofür er verurteilt worden ist, aber das ist ja diese Welt, einerseits Täter, andererseits ist es ein Mensch. Und der sitzt nun schon sehr lange in Haft, seit nun 28 Jahren und ein paar Monaten. Ja.
Also manchmal muss man sich doch auch abgrenzen, oder?
Na, aber da muss ich mich doch nicht abgrenzen. Mhm. Der hat ja nun aktuell nichts am Laufen.
Ja.
Er ist nur mehrfach verurteilt und
kommt auch so schnell nicht mehr raus?
Möglicherweise gar nicht mehr. Das ist im französischen Recht etwas anders geregelt als bei uns. Er hat jetzt mehrmals hintereinander eine Strafe bekommen. In Deutschland wird eine Gesamtstrafe gebildet. Wenn sie mehrmals lebenslang hat, wird es am Ende sowieso nur eine, weil wir leben nur alle einmal. Ne? Und so ist es hier geregelt.
Ich habe bei Twitter entdeckt, da sind Sie auch aktiv. Sie haben sogar einen Haken, den haben Sie sich selber gegeben. Die Twitter-Verifizierung, die ja mittlerweile auch doch heftig umstritten ist. Da haben Sie gepostet, ich habe geglaubt, alle möglichen Straftatbestände schon mal gehabt zu haben. Und dann ging es plötzlich um geheimdienstliche Agententätigkeit. Was ist denn da passiert?
Darüber kann ich nichts sagen.
Aber warum posten Sie sowas dann?
Na, das ist doch nur ein Spaß.
Ach so, Sie machen mich aber neugierig.
Na, natürlich neugierig, aber das ist etwas, es gibt so, das hat man auch im Studium, es gibt so lustige Paragraphen, gab es früher Schiffsgefährdung durch Bannware oder Fischwilderei. Das sind so Sachen, die man denkt, im Berufsleben nie zu kriegen. Und so ist es mit geheimdienstlicher Agententätigkeit. Sowas kennt man nur
aus dem Fernsehen.
Oder Kino, ja. Genau. Und dann haben sie auf einmal einen Beschluss vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs auf dem Tisch liegen, der wird bei jemandem durchsucht und dann ist Paragraph 99 drin.
Ja.
Ja. Das ist eben sehr selten.
Ja. Und das kann ja schneller passieren, gerade sagen wir heutzutage im Konflikt mit Russland, Ukraine, könnte ich mir vorstellen, passiert das schneller, als man denkt. Ne?
Ja, aber davon ist es fern.
Davon ist das fern.
Ja.
Ja. Also wissen Sie, das ist ein bisschen so wie im Fernsehen, da wird irgendwas geteased oder bei uns im Radio, gleich kommt das, aber du sagst nicht, was kommt, das macht mich natürlich unglaublich neugierig.
Das ist doch der Spaß.
Ich verstehe es. Das ist der, ach, den Spaß machen Sie mit
der
uns.
Der ist der Spaß bei Twitter.
Ja, welchen Einfluss, also wir haben ja von Twitter gesprochen, welchen Einfluss haben Medien auf den Verlauf von Prozessen und Strafverfahren?
Sehen Sie doch gerade aktuell im Bushido-Strafverfahren. Da wird über den Stern eine Audiodatei ans Gericht lanciert. Mhm. Das Gericht, muss ich einfach so sagen, springt über den Stock und nimmt die entgegen und die wird forensisch untersucht. Keiner weiß, wie sie entstanden ist, darüber wird nichts erzählt, aber sie ist einfach auf einmal im Prozess.
Ja.
Und sie kommt vom Stern.
Und ist das überhaupt, ich habe keine Ahnung, ja, ich bin kein Anwalt, aber ist das überhaupt legitim, wenn sowas so lanciert wird?
Ich meinte im Prozess nein. Mhm. Das Gericht ist dem von Amts wegen nachgegangen, aber üblicherweise ist es so, dass wenn die Verteidigung etwas eingereicht wissen möchte und einen Beweis darüber heben müsste, möchte sie einen Beweisantrag stellen. Das haben die hier nicht gemacht, sondern einen Stick abgegeben und damit war das so.
Ja.
Ja, gut.
Schauen wir, was rauskommt bei der Untersuchung dieser Datei, auf der angeblich zu hören sein soll, dass Bushido nicht erpresst, unter Druck gesetzt
wird. Das, was nicht zu hören ist, soll ja das Interessante sein.
Ja. Ja. Das ist meist die Stille.
Ja.
Sagen Sie, die Leute sagen ja immer, und das hört man ja sehr oft, ach, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Gibt es sowas wie einen Promi-Bonus im Strafrecht?
Müsste ich jetzt überlegen. Also Carlos ist prominent, der hat keinen Bonus bekommen.
Uli Hoeneß hat auch keinen bekommen.
Naja, also ich weiß nicht mehr, wie viel es ging, aber über 40 Millionen Steuern. Ja,
ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung ist das auch scheißegal.
Ja, es ist scheißegal, natürlich. Ja. Man hat ihm, glaube ich, die Zelle nicht gelb-schwarz gestrichen. Da gab es mal eine lustige Karikatur, das fand ich amüsant.
Das wäre die
Hölle. Ja, aber ich glaube auch, er hat keinen Promi-Bonus bekommen. Mhm. Ich glaube, er war ja vollständig und hat das eingeräumt. Mit diesem Schuhbeck war es doch genauso. Manchmal ist Promi zu sein eigentlich eher schlecht. Ja, weil man weiß ja nicht, ob man als Prominenter bei dem Richter beliebt ist. Mhm. Ja, gerade im Musikbereich ist es ja so, nicht jeder trifft den Geschmack des Richters.
Also ich habe mit Schlager natürlich auch nicht Ihren Geschmack als Anwalt getroffen.
Das müssen Sie
und auch Sie nicht. Sie mögen ja mehr so Ska und Reggae.
Ja, aber das ist doch, was die Jugend wie sie einprägt.
Genau.
Und das ist mit Musik genauso. Und Schlager hat seine Daseinsberechtigung.
Na, danke,
wie die klassische Musik ist alles okay. Jeder soll doch nach seiner Fasson
selig
werden. Und jeder darf die Musik hören, die er will. Die Musik meiner Kinder ist auch nicht unbedingt meine Musik. Aber sie mögen das. Und damit ist gut.
Steht nicht unter Strafe.
Nein, also die dürfen bei sich hören, so laut wie sie wollen, was sie hören wollen. Ja. Die tragen ja heute coolerweise fast alle Kopfhörer.
Sie gerade,
das ist auch. Das ist aber, finde ich, sehr, sehr rücksichtsvoll, dass die Kinder mit ihren Kopfhörern rumrennen.
Ich habe noch Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Oh, selten.
Gucken Sie Krimis?
Ich gucke Dokus.
Ja.
Ja, also da, die Mediatheken sind ja mittlerweile so etwas, wenn ich so bestimmte aktuelle Fälle habe, dann gucke ich, was so ähnlich war. Es wird ja vieles aufbereitet, in der ARD-Mediathek etc. pp. Sowas schaue ich. Allgemeines Fernsehprogramm gucke ich eigentlich überhaupt nicht mehr.
Okay. Und haben Sie schon mal beim Gucken einer Doku eine Idee gehabt nach dem Motto, interessante Strategie könnte ich auch mal anwenden?
Mich interessieren eher die forensischen Aspekte in solchen Sachen. Wenn zum Beispiel, ich habe so einen aktuellen Vermisstenfall, da ist ein Mädchen vor knapp 7,5 Jahren einfach spurlos verschwunden auf einer Feier, auf einem kirchlichen Gelände. Und da habe ich alles dazu geguckt, wenn es um verschwundene Kinder geht, wenn man dann irgendwann doch die Täter findet oder die Kinder nie wieder findet oder man findet von denen nur noch die sterblichen Überreste. Ja, das ist sowas, was mich dann interessiert, wie diese Zusammenhänge sind. Weil man ja guckt, wenn wie bei diesem Mädchen, das sich wirklich entmaterialisiert hat. Es gibt keine forensische Spur und es ist so nah von uns passiert und ja, wir suchen heute noch.
Erinnert mich an den Fall Rebecca aus Berlin.
Die
verschwunden ist und es fehlt jede Spur, es gibt eine Vermutung.
Ja, hier ist es, das Mädchen heißt Inga, die war zur Zeit 5,5 Jahre und die verschwand am 2. Mai 2015. Kann man googeln, ist in der Nähe von Stendal einfach verschwunden. Die Akte ist sehr umfangreich und aber das ist so etwas so Gruseliges, weil als Strafverteidiger man ist ja auch Vater. Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich fahre mit meiner Familie Wir sind vielleicht 6 Leute zu einer Familienfeier und fahren mit einem weniger wieder nach Hause. 1000 Polizeibeamte, Feuerwehrleute haben das Mädchen händeringend im umliegenden Wäldern gesucht und sie ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Sowas ist gruselig und deswegen gucke ich mir solche Dokus an.
Weitere Halbsätze, Herr Schoppe, meine größte Niederlage.
Es gibt einen Fall ganz am Anfang meiner Berufskarriere, wo ich bis heute davon überzeugt bin, dass der zu Unrecht verurteilt worden ist. Der hat dafür dann 9 Jahre in Haft gesessen und da bin ich mir bis heute sicher, das war eine Fehlentscheidung. Aber er ist entlassen worden irgendwann und dann musste ich jetzt ein Weilchen überlegen, aber das ist meine größte Niederlage.
Meine Schwäche ist?
Manchmal bin ich nicht geduldig genug.
Finde ich ja sehr sympathisch, ja. Ich finde, Ungeduld ist ja ein großer Antreiber auch.
Ja, aber manchmal müsste man noch geduldiger sein.
Ja. Meine Geburtsstadt?
Ist Wolfen.
In Sachsen-Anhalt?
In Sachsen-Anhalt, ja.
Ja. Und gibt es da noch Verbindungen dahin?
Ja, nur, dass es im Personalausweis steht.
Mhm. Und die Filme aus Wolfen gibt es ja auch nicht mehr.
Na, Orwo hat mal in einem meiner Fälle eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Welche denn?
Im Weinreich-Verfahren war das, der ungarische Geheimdienst hat ganz viele Dokumente von ihm in so einer konspirativen Wohnung abgelichtet. Und dann tauchte immer am Rand dieser negative Orwo auf. Und da ich der einzige Ossi in dem Verteidigerteam war, habe ich den Kollegen, das heißt Original Wolfen. Hm. Was heißt das? Orwo. Ja, das sind DDR-Filme. Und das wurde dann bestätigt. Das war sehr interessant, dass selbst der ungarische Geheimdienst sich außer DDR hat spezielle Filme kommen lassen, mit denen man sehr viele Dokumente mit einem Film knipsen konnte.
Der Strafverteidiger Steffen Schoppe bei Schlagerradio. Danke, dass Sie da waren.
Gerne. Schlagerradio.